Das Auge ist trügerisch, genau wie das Herz.
Hallo und herzlich willkommen bei Die Buch, der feministische Buch-Podcast.
Die Buch ist ein Podcast über Bücher von Frauen und Themen, die uns als Menschen bewegen, aus einer feministischen Perspektive.
Für Bücherwürmer und Lesefaule, für FeministInnen und alle, die es noch werden wollen.
Ich bin Sophia.
Und ich bin Julia.
Liebe Sophia, wann hast du denn das letzte Mal eine Geistergeschichte gehört?
Puh, also ich würde sagen, das ist lange her. Das Erste, was mir jetzt einfällt, und ich keine Ahnung, ob das das letzte Mal war, ist auf Jungschelager. Weil du weißt ja, ich war einmal eine Jungscheleiterin, und für alle, die das nicht kennen, Jungsche ist eine Organisation für Kinder und Jugendlichen, wo man sich einfach regelmäßig zum Spielen trifft, und wir sind immer auf Jungschelager gefahren, also einmal im Jahr eine Woche irgendwo hin. Und dann am Abend gehen halt die JungscheleiterInnen durch die Zimmer und erzählen Geschichten. Und da waren schon auch sehr gruselige dabei. Ich weiß nicht, ob man das aus einer pädagogischen Sicht heute noch machen würde. Aber ich habe mich ordentlich gegruselt.
Oh mein Gott, ich kann mich erinnern, dass ich auch einmal, zwar nicht beim Jungscherlager war, aber bei so einem Lager oder so einem, ja, ich glaube, das Pfingstlager hieß das. Und das war auf so einer Burgruine, wo wir dann alle am Abend in der Ruine gesessen sind und uns auch eine Geschichte erzählt wurde. Es war zwar keine Geistergeschichte, aber es war so eine Legende über diese Ruine. Und ich habe mich so nicht nur gegruselt, sondern das hat mich so tief betroffen gemacht, diese Geschichte, dass ich angefangen habe zu weinen, nicht mehr aufgehört habe,
Nein. Und
von meiner Mama abgeholt werden musste.
Nein. Geil.
Natürlich. Eh klar, es hat mich tief betroffen. Es war schrecklich. Ich kann dir die Geschichte heute noch erzählen. Ich werde sie euch jetzt nicht erzählen. Es wird heute tatsächlich um andere Geschichten gehen, aber es hat sich tief eingebrannt. Also, ich sag's allen Jungscherleitern und anderen Leitern, erzählt Kindern keine Gruselgeschichten am Abend, wenn sie nicht zu Hause sind. Außer ihr wollt gerne um Mitternacht mit Eltern telefonieren und die Kinder dann abgeben, ja? Also
oh Gott,
sag's nur.
Ich glaube, daran erkennt man, Julia, dass du immer schon ein Mensch warst, der sehr von Geschichten bewegt wurde, scheinbar.
Absolut. Genau, das ist meine Assoziation zu diesem Thema. Ich finde, okay, das sollte man auf alle Fälle nicht machen. Also wenn ihr Kinder seid und zuhört, hört ihr das nur mit euren Eltern, nicht am Abend an, weil sonst fürchtet ihr euch vielleicht.
Gut.
Nein.
Umgekehrt freue ich mich, liebe Julia, wenn ich heute dieses Thema ein weiteres Mal mit dir bearbeiten darf. Ich hoffe, es geht
ja,
dir
genau.
Besser danach.
Du kannst mich auf alle Fälle anrufen, wenn du dich danach gruselst am Abend.
Oder so, ja.
Ich bin für dich da.
Ich bin eine totale Schisserin. Ihr müsst wissen, Julia schaut sich immer voll die argen Filme an. Und
gar nicht wahr.
Doch. Und ich denke,
stimmt,
ich könnte mir nie solche gruseligen, spannenden Filme anschauen.
Nein, also ich mag schon so leichten Grusel, mag ich sehr gerne, aber Horror zum Beispiel schaue ich mir auch nicht an.
Ja,
also ich kann keine Horrorfilme schauen.
Ja.
Gut.
Aber um welche Geistergeschichten geht es jetzt eigentlich hier?
Ja, es geht heute um zwei Geistergeschichten. Einerseits The Lamp, die Lampe von Agatha Christie, und andererseits The Library Window von Margaret Oliphant, Fenster der Bibliothek ist die Übersetzung. Und ich habe dieses Thema ausgesucht, weil ja morgen, je nachdem, wann ihr die Folge hört, aber am Tag nach der Erscheinung dieser Folge ist Halloween. Und wir hatten auch letztes Jahr schon ein Halloween-Special, wo wir über Hexen gesprochen haben. Und nachdem ich Grusel mag, dachte ich, warum gruseln wir uns nicht ein bisschen gemeinsam in dieser Folge? Wir haben schon mit den Kindheitstraumata angefangen, also es geht jetzt weiter.
Es geht weiter.
Genau, aber Geister oder Geistergeschichten sind vielleicht jetzt nicht das Erste, das ihr als naheliegendes Thema in diesem Podcast sehen würdet, aber tatsächlich sind Geister in der Literatur sehr verbreitet. Schon bei Shakespeare kommen sie vor und auch Toni Morrison ist einer Geistergeschichte nicht abgeneigt. Also ja, sehr weit verbreitet.
Ja, und darf ich einhaken?
Und?
Wir hatten
bitte
auch zum Beispiel Isabel Allende, das Geisterhaus. Und ich finde es sowieso, gerade in ganz vielen verschiedenen Kontinenten, Ländern dieser Welt, sind Geister ja total präsent und überhaupt nichts, was nur in einer Gruselgeschichte zu Halloween vorkommt, sondern das Übernatürliche ist einfach Teil des Alltags. Und deswegen kommt es auch in vielen Romanen vor.
Das stimmt. Also am Ende werdet ihr überzeugt davon sein, dass Geister existieren. Sophia ist jetzt schon davon überzeugt, das finde ich sehr gut, guter Ausgangspunkt. Genau, aber wir werden uns tatsächlich heute die Geistergeschichte als literarisches Genre anschauen. Wir werden uns fragen, was ist an diesem Genre spannend und was haben Geistergeschichten auch mit dem Schreiben von Frauen zu tun?
Ja, gute ein feministischer Frage. Geist, der durch diesen Podcast weht.
Spukt.
Genau, ich muss noch meinen Geisterjargon ein bisschen auspacken.
Bitte, ja.
Entstauben.
Ja, okay. Glaub mal ein bisschen in der Mottenkiste. Okay.
Dann öffne den Schrank, in den es poltert jetzt, liebe Julia.
Ja, ich öffne. Oh Gott, wir haben zu viele blöde Geisterjokes jetzt schon.
Das wird noch was hier.
Das wird noch was. Ja, warum habe ich die erste Geschichte ausgewählt? Und zwar The Lamp von Agatha Christie. Ich habe eine kurze Instagram-Umfrage gestartet, welche Autorin ihr zu Halloween gerne von uns hören würdet. Und da kam Agatha Christie raus. Ich habe jetzt kein Krimi von ihr ausgewählt, sondern eine Geistergeschichte. Aber ich denke, ich hoffe, dass die Agatha Christie-Fans unter euch trotzdem zufrieden sind mit dieser Wahl. Ja. Bist du bereit, Sophia?
Ich bin bereit. Ich will wissen, um was es geht.
Kurzer Nebensatz noch, es wird hier Spoiler geben, denn ich werde euch diese Geschichte von vorne bis hinten erzählen, damit wir auch wissen, worüber wir reden. Also, let's go. Die Geschichte The Lamp beginnt, wie wir uns das von einer echten guten Geistergeschichte erwarten, in einem alten Haus. Dieses Haus steht schon seit langem leer, denn dort soll es angeblich spuken. Aus diesem Grund ist auch die Miete recht günstig. Denn unsere Protagonistin Mrs. Lancaster erfährt, als sie das Haus mit einem Immobilienmakler besichtigt, dass in diesem Haus vor langer Zeit ein kleiner Junge gestorben ist. Und zwar hat sein Vater Selbstmord begangen und ist nie nach Hause zurückgekehrt. Und der kleine Junge hat sich nicht getraut, das Haus zu verlassen, weil ihm das immer verboten wurde, und ist deswegen in dem Haus verhungert. Und seither heißt es, dass der Geist des verstorbenen Jungen immer noch durch dieses Haus spukt. Mrs. Lancaster ist eine sehr rationale Frau. Sie findet, das ist alles Blödsinn und sie hat davor überhaupt keine Angst. Sie findet, das Haus ist ein ziemliches Schnäppchen, die Miete ist günstig. Also beschließt sie, gemeinsam mit ihrem Sohn und ihrem greisen Vater dort einzuziehen. Es dauert aber nicht lange, da hören sowohl der Vater als auch der Sohn Schritte, Weinen, Stimmen. Der Sohn erzählt seiner Mutter auch davon und sagt, dass er einen kleinen Jungen in der Tür hat stehen sehen, der mit ihm spielen wollte, aber er hat sich nicht getraut, näher zu kommen. Und der alte Mann unterstützt diese Einsichten und sagt zu seinem Enkel, na vielleicht kannst du diesem Kind ja helfen, wenn es so traurig ist und niemanden zum Spielen hat. Und die Mutter ist natürlich sehr verärgert darüber, versucht dem Kind diese Flausen auszutreiben. Allerdings wird ihr Sohn kurz darauf krank. Der Arzt wird gerufen. Es heißt, der Sohn leidet an einer schweren Krankheit. Man kann nichts mehr für ihn tun. Und als die Mutter am Bett des Kindes sitzt, hört sie ihn plötzlich flüstern. Ich komme schon. Und kurz darauf hört auch sie die Schritte des Geisterkindes, zu dem sich bald die Schritte eines zweiten dazugesellen.
Ich habe jetzt Gänsehaut.
Sehr gut. So soll das sein.
Wow. Und dann hört die Geschichte auf?
Dann endet die Geschichte. Hast du es verstanden?
Ja, das ist das quasi sie auch. Sie hört das Kind und sie hört aber den Vater auch.
Das zweite Geisterkind ist ihr eigener Sohn.
Oh Gott, jetzt habe ich es verstanden. Ich dachte, es kommt dann noch der Geistervater, also der Vater, der auch Selbstmord begangen hat, dazu. Und sie hört jetzt den Erwachsenen. Oh Gott, oh, das ist ja voll traurig.
Ja, es ist sehr traurig, ne? Also bist du von der kind. Geschichte, ihr solltet Sophia jetzt sehen, sie hat ein große Augen und ist ganz gegruselt.
Ja.
Ja. Also, was glaubst du, was gehört zu einer guten Geistergeschichte dazu, nachdem du das jetzt gehört hast?
Was gehört zu einer guten Geistergeschichte dazu? Es braucht einen Geist. Es braucht vielleicht so einen Einstieg, mit dem man sich so ein bisschen identifizieren kann. Ach, das stimmt ja alles nicht und so. Die Frau, die das jetzt eigentlich nicht glaubt. Dann braucht es immer wieder erste Hinweise, die noch so ein bisschen abgetan werden von den Schritten. Und das ist ja nur das Kind und nur Kreise. Und dann verdichtet sich das aber. Und dann kommt etwas richtig Schlimmes vielleicht, ein kleiner Schicksalsschlag im Leben, wie der Sohn, der jetzt krank wird und der plötzlich das Tor öffnet für noch mehr Grusel.
Sehr gut.
Okay, keine Ahnung. Das war
du hast schon richtig viel.
Das war total ins Blaue geraten.
Nein, du hast jetzt sehr, sehr viele wichtige Punkte erwähnt. Also wie gesagt, der Geist ist das wichtigste Element. Also wenn wir das Oxford Dictionary of Literary Terms uns anschauen, dann heißt es da, dass eine Geistergeschichte eine Art von Kurzgeschichte ist, die darauf abzielt, Unbehagen und Angst bei dem Leser hervorzurufen, indem fiktive Charaktere mit Geistern konfrontiert werden. Also der Geist ist total zentral. Du hast auch gesagt, es braucht eine skeptische Person. Das stimmt auf alle Fälle. Yes. In der Geistergeschichte, die so im 19. Jahrhundert entstanden ist, ist das ein ganz, ganz wichtiger, zentraler Teil, um uns abzuholen. Und dann haben wir noch ein anderes Element, und das ist in dem Fall das Spukhaus. Also Geistergeschichten sind auch sehr stark an Orte gebunden, wie eben ein gruseliges Haus oder irgendein gruseliger Ort. Also der Ort an sich ist sehr wichtig. Und das bezieht sich auch auf einen Vorgänger der Geistergeschichte, und zwar den Schauerroman, wo auch so die Kathedralen und die Schlösser und diese gruseligen Orte eine große Rolle spielen. Es gibt in der Geistergeschichte aber vor allem auch Orte, die scheinbar sehr modern sind und auch eben von dieser rationalen Modernität geprägt sind, die dann aber doch wieder von dem Geist eingenommen werden. Also jetzt in diesem Beispiel haben wir den Immobilienmakler, der in dieses Haus kommt und unserer Protagonistin irgendwie die Vorzüge von einer billigen Miete verklickern will. Genau, ich habe jetzt schon mal kurz gesagt, dass die Geistergeschichte so im 19. Jahrhundert entstanden oder sich stark entwickelt hat als eigenes Genre. Und in dieser Zeit, wie gesagt, gab es viele technische Fortschritte, es gab wissenschaftliche Fortschritte. Es gab aber immer noch so eine starke Faszination für das Okkulte. Also auch sowas wie Seancen, Esoterik und so waren ja im 19. Jahrhundert sehr beliebt. Und diese, ich sag mal, Ambivalenzen aus Moderne und doch so einer Faszination für das Übernatürliche kommen in der Geistergeschichte zusammen und treffen da aufeinander. Ich habe auch ein bisschen in meinen alten Notizen aus dem Studium nochmal gelesen, weil ich damit auch im Studium schon zu tun hatte. Und ich habe einen Text rausgesucht von Julia Briggs, den werde ich euch auch noch verlinken, in der sie argumentiert, dass vor allem im 19. Jahrhundert in England, weil sie über die englische Geistergeschichte schreibt, durch die industrielle Revolution ja sehr viele alte Strukturen, also ich weiß nicht, traditionelle Communities am Land oder traditionelle Betriebe, Handwerke, Berufe und so weiter zerstört wurden und viele Menschen vom Land in die Stadt gezogen sind, um in Fabriken zu arbeiten, und dass es deswegen im 19. Jahrhundert oft so eine Sehnsucht nach etwas Altem, Ursprünglicheren gab, das sich dann auch in dieser Geistergeschichte irgendwie reinmischt. Und du hast eben auf der einen Seite das Rationale, auf der anderen Seite das Irrationale. Und ja, die Geistergeschichte ist genau der Moment, wo sich diese beiden Dinge treffen. Mhm. Und das weist, finde ich, auch auf etwas hin, das in der Geistergeschichte sehr präsent ist. Und zwar ist es eben Verlust und Trauma und Trauer, weil der Geist die Möglichkeit bietet, literarisch dieses Trauma oder diesen Verlust in Form von einer Figur darzustellen in einem Roman oder in einem Buch oder in einer Kurzgeschichte. Das heißt, es ist vor allem auch ein literarisches Werkzeug, um sich mit etwas auseinanderzusetzen, was in der Vergangenheit passiert ist, ohne dass man jetzt vielleicht, ich weiß nicht, nur Rückblenden verwendet oder, ja, also es ist halt einfach ein anderer literarischer Zugang, sich mit der Vergangenheit auseinanderzusetzen.
Ja, oder etwas, was noch nicht abgeschlossen ist oder wo es vielleicht noch, die Suche nach Gerechtigkeit, die jetzt noch nicht abgeschlossen ist, ist ja auch oft so, die Geister, die dann noch da sind, weil sie eigentlich noch nicht sich lösen konnten von gewissen Fragen in ihrem Leben.
Bist du bereit auch für eine zweite Geistergeschichte oder sagst du, oh mein Gott, das war jetzt schon so dramatisch, dass ich jetzt keine Geistergeschichten mehr hören kann?
Es geht, also ich bin schon gegruselt, aber durch diese theoretische Kurve sozusagen hat sich meine Gänsehaut ein bisschen gelegt und bin bereit für eine zweite Runde.
Sehr gut. Bei der zweiten Runde werde ich euch nicht spoilern, denn ihr könnt diese Geschichte, die ich euch jetzt gleich erzählen werde, online lesen. Also wer die Geschichte gerne selbst zu Ende lesen möchte, kann das gerne tun. Und genau, es ist eine meiner Lieblingsgeschichten, und zwar ist es The Library Window von Margaret Oliphant. Darin geht es um ein junges Mädchen, das im Sommer bei seiner Tante wohnt in Schottland. Sie sitzt besonders gerne in einer Fensternische im Haus ihrer Tante, um zu lesen. Und sie schaut gern aus dem Fenster und beobachtet vor allem die Straße und das gegenüberliegende Gebäude. Das ist die Bibliothek. Und eines dieser Fenster an diesem gegenüberliegenden Gebäude soll angeblich eine Attrappe sein. Also so ein falsches Fenster, das angebracht wurde, um den Eindruck von Symmetrie auf diesem Gebäude zu erreichen. Das Mädchen beginnt aber, je länger sie dorthin schaut, immer zu gewissen Tageszeiten, etwas hinter diesem Fenster zu sehen. Am Anfang ist es nur ein Raum, dann erkennt sie unterschiedliche Möbelstücke und irgendwann erkennt sie sogar einen Mann, der an einem Schreibtisch sitzt und schreibt. Und sie diskutiert das immer wieder mit ihrer Tante und den Bekannten ihrer Tante, die alle sagen, da ist nichts, das ist kein echtes Fenster, was siehst du da überhaupt? Sie ist sich aber sicher, dass sie mehr sieht als alle anderen und unter anderem hat es damit zu tun, dass es ist Sommer, es ist Schottland im Norden, ihr kennt das vielleicht, da gibt es so weiße Nächte oder zumindest dauert der Tag sehr, sehr lang und es gibt vor allem am Abend und in der Nacht sehr komische Lichtstimmungen, was ich bestätigen kann, weil ich das auch schon gesehen habe. Und in diesen eigenartigen Lichtstimmungen glaubt sie eben mehr zu sehen als alle anderen und vor allem glaubt sie so ein bisschen über die Grenzen des Realen hinaussehen zu können. Und sie steigert sich total rein in diese Geschichte oder in diese Figur, die sie da in diesem Fenster sieht und beginnt sich so, ja, wie soll ich sagen, fast ein bisschen besessen zu werden von diesem Mann. Sie will unbedingt wissen, wer er ist und was er da macht. Allerdings wird sie dann zu einer Abendgesellschaft in der Bibliothek eingeladen und ist sehr gespannt darauf, den geheimnisvollen Mann dort zu treffen. Ob sie ihn aber tatsächlich trifft und was dann dort passiert, das müsst ihr selber lesen. Denn wie gesagt, werde ich euch diese Geschichte nicht spoilern, damit ihr auch noch ein bisschen Grusel euch für Halloween aufheben könnt.
Jetzt bin ich gespannt. Ich glaube, diese Geschichte wird Teil meines Halloween-Tagesabends morgen werden.
Sehr gut, sehr gut. Ich verlinke es euch auch in den Shownotes, wo ihr die Geschichte lesen könnt. Ich habe sie aus mehreren Gründen ausgewählt. Einerseits bin ich ein Fan von Schottland, wie gesagt. Es ist auch eine unzuverlässige Erzählerin, also jemand, eine Erzählerin, wo wir als LeserInnen selbst nicht wissen, ob wir ihr vertrauen können oder nicht. Es wird sehr, sehr viel Zweifel gestreut darüber, was sie sieht und was sie nicht sieht. Und das ist eben auch das, was ich an der Geschichte so spannend finde. Es kreist nämlich um die Frage der richtigen Wahrnehmung. Das Fenster wird so als optische Täuschung beschrieben. Und ein Freund der Tante zum Beispiel erklärt, dass es dazu jetzt neue wissenschaftliche Erkenntnisse gibt, wonach die Augen nicht richtig sehen können, wenn irgendwelche Organe im Körper nicht richtig liegen, was ziemlich witzig ist aus unserer heutigen Perspektive. Es zeigt aber oder es weist darauf hin, dass im 19. Jahrhundert sich noch sehr viel, sag ich mal, an wissenschaftlichen Erkenntnissen entwickeln musste oder man noch sehr viel lernen musste darüber, wie das Sehen oder die Wahrnehmung tatsächlich funktioniert. Und die Tatsache, dass das menschliche Auge Dinge nicht immer richtig wahrnimmt, war noch nicht so lange bekannt. Also heute ist uns das irgendwie klar. Aber damals hat man noch sehr, sehr viel auch an wissenschaftlichen Erkenntnissen dazu sammeln müssen. Und das beeinflusst auch diese Geschichte. Also wenn man zum Beispiel bedenkt, dass der Film, der ja auch auf einer optischen Täuschung beruht, nicht darauf, dass wenn man viele Einzelbilder kurz hintereinander mit jeweils einem Schwarzbild dazwischen abspielt, dass dann der Eindruck von Bewegung entsteht. Das ist auch erst im 19. Jahrhundert überhaupt entdeckt und entwickelt worden. Also zum Beispiel der Kinematograph von den Brüdern Lumière ist 1895 das erste Mal vorgeführt worden und 1896 hat Margaret Oliphant diese Kurzgeschichte veröffentlicht. Nicht, dass sie diese zwei Dinge jetzt miteinander zu tun haben, aber es zeigt so ein bisschen, dass sie in dieser Zeit, vor allem was Optik angeht, noch sich sehr viel entwickelt hat. Was ich zum Beispiel auch sehr witzig finde in dieser Zeit ist, dass durch die Eisenbahn sich auch die Wahrnehmung irgendwie verändert hat, weil man es nicht gewohnt war, so schnell sich zu bewegen und dass es für viele Menschen irgendwie neu war, aus dem Fenster zu schauen und die Landschaft irgendwie verschwommen vorbei rauschen zu sehen und dass das irgendwie total Thema war auch damals, finde ich irgendwie sehr witzig und zeigt eben auch, ja, in dieser Kurzgeschichte bilden sich auch eben diese Ambivalenzen ab oder viele Umbrüche, die in dieser Zeit halt passiert sind, was auch Wahrnehmung angeht.
Ja, und gleichzeitig, selbst wenn wir jetzt mehr wissen über Wahrnehmung und Täuschung, weiß ich ja trotzdem nicht immer in jedem Moment, das ist eine Täuschung. Oder ich denke mir zwar, es ist eine Täuschung, aber ich erlebe es ja als eine Wahrheit irgendwie, auch wenn ich mir einen Film ansehe. Ich weiß vielleicht, das ist eine Täuschung, aber trotzdem werde ich erschreckt oder bewegt mich dieser Film und so weiter.
Voll. Und ich meine, wie oft passiert das, dass man irgendwie so im Halbdunkel draußen herumgeht und irgendwas sieht und sich denkt, ist das eine Person? Und dann schaut man irgendwie genauer hin und dann ist man sich nicht sicher. Und also ja, das menschliche Auge funktioniert halt immer noch nicht ganz perfekt. Ja, was ich auch noch spannend finde bei Geistergeschichten, was so zum Tragen kommt, auch bei diesen beiden, ist die Art der Publikation. Das passt auch sehr gut in diese Zeit. Und zwar gab es im 19. Jahrhundert auch so einen Aufschwung von Massenmedien, wie zum Beispiel Magazinen oder Zeitschriften. Und viele Geistergeschichten und auch Krimis, zum Beispiel auch von Agatha Christie, wurden in Zeitschriften abgedruckt. Und das erklärt auch so ein bisschen dieses Kurzgeschichtenformat mit Spannung, Nervenkitzel, vielleicht einem Cliffhanger. Und hat wahrscheinlich auch dieses Genre geprägt. Und ja, Margaret Oliphants Geschichte The Library Window ist zum Beispiel als erstes im Blackwoods Magazine erschienen. Und Agatha Christie hat die Geschichte The Lamp 1933 veröffentlicht in dem Buch The Hound of Death. Allerdings konnte man das nicht regulär kaufen, sondern man musste Coupons aus einem Magazin sammeln und konnte die dann gegen das Buch eintauschen. Was ich auch irgendwie sehr lustig finde.
Ja, das ist lustig, das stimmt.
Genau.
Ja, und was haben Geistergeschichten jetzt mit Feminismus zu tun, liebe Julia? Diese Frage muss ich dir natürlich stellen in unserem
feministischen Podcast. Ja, du bist zwar sehr gegruselt und begeistert von diesem Thema, aber du fragst dir, warum reden wir eigentlich über das alles?
Nein, ich weiß schon, warum wir drüber reden, weil du einfach auch begeistert bist von Geistergeschichten.
Good point.
Aber Good du point. Hast sicher noch ein gutes Argument überlegt für mich.
Ja. Hab ich. Also wir haben ja jetzt, sag ich mal, eher so klassischere Geistergeschichten aus dem 19. Jahrhundert uns angeschaut oder dem frühen 20. Jahrhundert in dem Fall. Und vor allem in dieser Zeit waren Geistergeschichten bei Autorinnen ein beliebtes Genre. Also vor allem Frauen haben diese Arten von Geschichten geschrieben. Und auch hier beziehe ich mich wieder auf einen Text, den ich euch in den Shownotes verlinken werde. Und zwar Vanessa Dickinson schreibt, dass sie der Meinung ist, dass Frauen, vor allem im viktorianischen England, vor allem mit dieser marginalisierten Figur des Geistes sehr viel anfangen konnten. Also diese Idee von, ich bin präsent, aber nicht wirklich präsent. Ich habe eine Stimme, aber nicht wirklich eine Stimme. Ich sehe zwar, dass sich in dieser Zeit total viel tut an technologischem Fortschritt, wissenschaftlichem Fortschritt, gesellschaftlichem Fortschritt, aber als Frau kann ich nicht teilhaben und kann nicht aktiv mich einbringen. Und dass diese Zwischenform zwischen Leben und Tod, zwischen den Lebensphasen, zwischen Kindheit und Erwachsenenalter, sowohl auf den Geist zutreffen, als auch auf die Frau, natürlich einer gewissen Klasse, einer Mittelklasse im 19. Jahrhundert, die diese Geschichten vor allem geschrieben haben und die, ja, verdrängt waren, eingeschränkte Möglichkeiten hatten, marginalisiert waren und damit auch sehr viel mit dem Geist gemeinsam haben.
Interessant. Interessante Parallele, finde ich.
Ich habe auch einen spannenden Guardian-Artikel dazu gefunden, den ich euch natürlich auch verlinken werde. Da geht es darum, dass Frauen, die Geistergeschichten geschrieben haben, oft aus der Literaturgeschichte verschwunden sind. Wir kennen ja eben vielleicht vor allem Edgar Allan Poe oder Charles Dickens aus diesen Genres. Aber viele Autorinnen sind tatsächlich in Vergessenheit geraten. Das ist jetzt für uns nichts Neues. Das zieht sich auch durch andere Bereiche der Literaturgeschichte. In den letzten Jahren wurde das allerdings schon langsam mehr und mehr aufgearbeitet und unbekannte Autorinnen werden jetzt auch wiederentdeckt. In dem Artikel werden zum Beispiel zwei Sammlungen von Kurzgeschichten zum Thema Geister und Übernatürliches von weiblichen Autorinnen angeführt. unter dem Titel Women's Weird, herausgegeben von Melissa Edmondson. In dem Guardian-Artikel beschreibt Melissa Edmondson auch, dass ein Grund, warum diese Autorinnen in Vergessenheit geraten sind, auch der ist, dass sie auch ihre Geistergeschichten sehr oft aus der weiblichen Perspektive geschrieben haben, dass sie weibliche Lebensrealitäten, Fragen, die Frauen aus der Zeit und dieser Klasse beschäftigt haben, in diese Geistergeschichten aufnehmen, dass sie zum Beispiel auch sehr oft im häuslichen Kontext angesiedelt sind und dass das, wie auch in anderen Genres, was wir schon sehr oft besprochen haben, dieser häusliche Kontext oft als minder dargestellt wird oder abgewertet wird oder eben auch im Kontext der Geistergeschichte als weniger gruselig gilt. Sie sagt aber in dem Interview, dass vor allem der häusliche Raum der ist, wo wir uns sicher fühlen sollten, dass der für Frauen aber noch immer und auch in der Vergangenheit leider oft ein sehr unsicherer Raum ist, weil zum Beispiel viel Gewalt aus dem Freundes- und Familienkreis kommt und die eigenen vier Wände tatsächlich nicht die sichersten sind. Und ich finde eben auch, dass The Library Window einen sehr starken Fokus auf diese weibliche Perspektive legt. Mein Anfangszitat übrigens, das Auge ist trügerisch, genau wie das Herz, stammt natürlich auch aus dieser Geschichte. Zum Abschluss möchte ich euch jetzt noch ein bisschen was über die beiden Autorinnen erzählen, von denen wir heute gehört haben. Zum einen Margaret Oliphant, die 1828 in der Nähe von Edinburgh geboren wurde. Sie war selbst eine extrem produktive Autorin, also sie hat unfassbar viel geschrieben, hat auch viel Frust über die Situation von Frauen in ihrem Schreiben ausgedrückt. Ich habe zum Beispiel auch ihren Roman Hester gelesen, wo es eben auch darum geht, dass es eine sehr intelligente junge Frau gibt, die keine Möglichkeiten hat, sich zu entwickeln und ihr Potenzial auszuleben und dass ihr Leben irgendwie total verschwendet ist. Also dieser Frust ist einfach sehr, sehr stark da. Und Margaret Oliphant selbst hat deswegen so viel geschrieben in ihrem Leben, weil sie, als ihr Mann gestorben ist, ihre Familie mit dem Schreiben selbst ernährt hat und finanziert hat. Allerdings sind alle ihre Kinder noch zu ihren Lebzeiten gestorben, also wirklich sehr, sehr tragisch.
Wow.
Sie hat aber also angeblich an die 100 Bücher plus Kurzgeschichten geschrieben, also wirklich sehr, sehr produktiv. Es wird ihr aber auch angelastet, dass sie so viel geschrieben hat und deswegen so die Qualität von ihren Werken nicht immer so top-notch war, wie wenn sie sich halt länger mit einem Text beschäftigt hätte, was sie aber gar nicht konnte oder wo sie keine Zeit hatte dazu. Und deswegen wird sie auch heute so ein bisschen abgewertet nach wie vor, obwohl ich ein großer Fan von ihr bin.
Hm.
Und Agatha Christie hat ja auch unglaublich viel geschrieben, also ja, 66 Romane, 14 Sammlungen von Kurzgeschichten. Sie ist die Queen of Crime, also sie war auf alle Fälle sehr erfolgreich und ist auch richtig reich geworden mit ihrem Schreiben. Sie hatte aber auch ein super spannendes Leben und war eigentlich eine sehr, sehr spannende Frau. Das wusste ich eigentlich gar nicht, muss ich sagen, bevor ich mich mit ihr auseinandergesetzt habe. Sie war zum Beispiel Krankenschwester im Ersten Weltkrieg. Sie hat sich scheiden lassen von ihrem Ehemann, was in der Zeit auch nur nicht so leicht war. In den 20er Jahren ist sie alleine herumgereist und hat zum Beispiel in Hawaii das Surfen für sich entdeckt.
Oh, wow.
Und in zweiter Ehe hat sie einen Archäologen geheiratet, den sie auf seine archäologischen Expeditionen begleitet hat. Also ein sehr abwechslungsreiches Leben. Und ich finde, an den beiden Frauenfiguren zeigt sich, weil Margaret Oliphant hat gelebt von 1828 bis 1897 und Agatha Christie von 1890 bis 1976, also doch nochmal ein paar Generationen dazwischen. Da merkt man, finde ich, auch, was sich in der Zeit an Möglichkeiten für Frauen verändert hat. Wenn man noch Margaret Oliphants Leben ansieht und dann Agatha Christies Leben, das doch schon sehr viel, mehr Möglichkeiten geboten haben für Frauen, die um sich zu entwickeln, um
und zu schreiben auch und so, ja.
Genau.
Ja, spannend, wusste ich nicht, dass es doch so viele Autorinnen gab, die Geistergeschichten geschrieben haben.
Auf alle Fälle. Und wir haben ja auch schon mal einen Roman besprochen, Ellie Smith, Hotel World. das ist eine moderne Geistergeschichte. Also wenn ihr jetzt eine Geistergeschichte aus dem 21. Jahrhundert lesen wollt, dann könnt ihr da noch reinschauen. Und wie ich schon am Anfang kurz gesagt habe, auch Beloved von Toni Morrison ist auch eine Geistergeschichte. Und das zeigt, finde ich, dass die Figur des Geistes oder die Geistergeschichte sehr flexibel einsetzbar ist und in sehr vielen Kontexten vorkommt. Nicht nur, sage ich mal, in dieser eher klassischen Variante so aus dem 19. Jahrhundert mit Gruselhaus und I don't know.
Ja, und sicher auch mal spannend, diese verschiedenen Kontexte zu vergleichen. Also ich denke mir so, diese Geistergeschichten, wie wir sie eben vielleicht oder wie ich sie denn schnell im Kopf habe, mit Schloss und Geist und alten Häusern und dunklen Nächten und regnerischen Momenten. Natürlich eine sehr mittel-nordeuropäische Art und Weise auf Geister zu schauen oder eben dieser
Absolut.
Magische Realismus einer Isabella Allende oder auch so andere Formen von Geistern und Spirits und Ahnen, die noch präsent sind in der eigenen Community und irgendwie Teil dieses Alltags sind und gar nicht so weit weg und tot sind in ganz vielen anderen Kontexten.
Genau, ja. Ja, also bist du jetzt ein Fan der Geistergeschichte? Ich hoffe doch.
Ja, also ich muss sagen, du hast sie auch sehr, sehr spannend erzählt. Du hast mich in deinen Bann gezogen. Und wahrscheinlich wird dennoch die Aufgabe, die Halloween-Folgen der nächsten Jahre an dich gehen, Julia.
Jawohl. Ich will das überhaupt nicht abgeben. Ich liebe mein Halloween-Special. Ich würde sagen, nächstes Jahr machen wir Vampire oder so, oder? Wie wär's damit?
Ja, das ist auch lustig. Weil ich meine, ich muss es dann sagen, in meinen Teens habe ich dann doch ein paar Vampirgeschichten gelesen.
Haben wir alle,
Twilight,
oder?
Ich gebe es ja ungern zu, aber ja.
Twilight werden wir nicht dabei besprechen, das sage ich jetzt schon. Aber wenn ihr fürs nächste Jahr feministische Vampir-Stories kennt, schreibt mir. Ich freue mich jetzt schon drauf. Ich werde mich schon jetzt vorbereiten.
Schreibt Jule bitte erst in 10 Monaten, sonst liest
Nein.
nichts anderes mehr.
Ich muss doch lesen. Ich muss mich doch bis dahin einlesen in die
feministische
Vampirgeschichte.
Nein, einmal pro Jahr reicht. Nein. Aber ich finde Twilight aus einer feministischen Perspektive.
Nee. Also wer macht dir die Halloween-Specials?
Sagt uns mal, was ihr davon haltet. Wir sind uns hier nicht einig, also wir brauchen eure Meinung dazu. Schreibt uns dazu eine E-Mail oder auf Social Media und wenn ihr schon dabei seid, lasst ein paar nette Sternchen auf eurer Podcast-App für uns da. Und was wir auch immer wieder brauchen, sind UnterstützerInnen und Mitglieder auf Steady. Das ist eine Unterstützungsplattform. Seid Teil unserer tollen Die Buch-Community. Da fragen wir auch immer wieder, was wünscht ihr euch? Wir holen uns Buchtipps ein. Also wenn ihr jetzt Team Vampirgeschichte oder pro oder gegen Twilight seid, dann ist das eure Chance.
Absolut. Wir wollen von euch hören und ja, wir hoffen, dass ihr morgen ein schönes, schauriges Halloween habt. Und ja, ich freue mich schon jetzt auf das nächste Halloween-Special. It's gonna happen.
Gutes Gruseln. Gutes Gruseln euch allen.
Das war Die Buch, der feministische Buch-Podcast.
Ihr könnt unsere neuen Folgen jede zweite Woche auf unserer Website www.diebuch.at finden oder in eurer Podcast-App. Folgt uns außerdem gerne auf Instagram, Facebook und Twitter. Wir freuen uns immer über euer Feedback sowie angeregte Diskussionen.
Schreibt uns dafür einfach eine E-Mail an plaudern@diebuch.at oder kontaktiert uns via Social Media. Ein großer Dank gilt zum Schluss noch der Zirkusband, die uns ihre tolle Musik zur Verfügung stellt.